Amen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass über den heutigen Predigttext noch niemand von euch eine Predigt gehört hat. Das hat auch seine Gründe. In Kinderbibeln, erstaunlicherweise, findet man den Text immer wieder. Zu Beginn des Kirchenjahres gab es eine Reform der Predigttexte, die vorgeschlagen werden für die einzelnen Sonntage. Vor allem ging es dabei darum, dass man den Anteil des Alten Testaments erhöht. Ungefähr 80-82% der Texte sind gleich geblieben, aber ansonsten hat sich was verändert. Der Anteil des Alten Testaments wurde erhöht, das ist die Bibel Jesu. Das ist die Bibel der ersten Christen. Manches ist uns vielleicht fremd, aber vielleicht gerade deshalb gut, sich damit auseinanderzusetzen. Also lese ich den für heute vorgeschlagenen Text aus dem Buch Josua, dem zweiten Kapitel. Josua sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die Situation hier ist: Mose lebt nicht mehr. Israel sucht nach der Wüstenwanderung, steht kurz nach der Wüstenwanderung kurz vor dem Land, das Gott ihnen versprochen hat, und die Frage ist, wie soll es weitergehen? Die Kundschafter gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie hatte sie aber aufs Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg vom Jordan bis an die Furten, und man schloss die Tore zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr, in der Bibel steht dann immer Yahweh, der Gott Israels, der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als er aus Ägypten zog. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und keiner wagt mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen, danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein. Das Blut aller, die in deinem Haus bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Ein langer Text, fast ein ganzes Kapitel, schon das ist ungewöhnlich, aber es passiert ja auch einiges. Die Frage ist nur bei so einem Text: Was um Himmels Willen fangen wir jetzt damit an? Du Mama, was ist eine Hure? Wir haben ja heute keine Kinderkirche, also ich setze das jetzt mal als bekannt voraus. Ich wünsche gute Gespräche. Wir können als erstes schon mal festhalten, vielleicht mit einer Portion Erstaunen, eine Prostituierte ist die Hauptfigur der Geschichte. Sie handelt vorbildlich. Mit keiner Silbe wird da irgendwie ein Tadel deutlich oder ein Missfallen oder wird versucht, das zu verschleiern. Im Gegenteil, sie ist offenbar eine respektierte Person. Der König führt einen Dialog über den Boten mit ihr. Man geht auf ihren Rat ein, den Spionen nachzujagen. Kein Wort davon, dass sie verachtet wäre, dass sie nicht ernst zu nehmen wäre. Offenbar gab es Zeiten, man kennt das auch aus anderen Kulturen, da war Prostitution kein Makel. Geschah nicht am sozialen Rand, in der Schmuddelecke von Frauen ganz am untersten Ende der Gesellschaft. In späteren Schriften im Judentum ist die Frau Gastwirtin genannt. Aber das ist nicht was ganz anderes. Eine Gastwirtschaft, auch dann im alten Israel, war kein ehrenwertes Haus, das man aufsuchte, wenn man auf Reisen war. Dafür waren im Normalfall, konnte man sich da aufs Gastrecht verlassen. Wenn ein Fremder oder gar Verwandter, Bekannter zu dir kommt, dann nimmst du den auf. Gaststätten, gläubige Juden hatten darum einen Bogen zu machen, eigentlich. Ein Gastwirt war ein Mensch, unter dessen Dach das Laster zu Hause war. Und durchaus spannend, dass Jesus in seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter auch einen Gastwirt erwähnt. Diese Facette, dass sogar ein Gastwirt mitbeteiligt wird an der guten Tat, diese Facette übersehen wir oft. Aber das ist auch nochmal so eine Spitze. Samaritaner, Gastwirte, die beteiligen sich am Guten, aber die Frommen nicht. Gut, zu unserem Text. Die beiden jüdischen Spione, die wollen ja in Jericho unterkommen und die suchen Informationen, um die Stadt zu überfallen. Und da ist das schon gut zu verstehen, dass eine private Einladung vielleicht nicht so günstig ist. Wo kommt ihr denn her? Ihr sprecht so komisch. Was führt euch nach Jericho? Da ist ein neutrales Gasthaus, Moral hin oder her, das leuchtet schon ein, etwas geschickter. Nur, dass die hier einen Vertrag mit einer Hure schließen, dass sie sie um Hilfe bitten, dass die Frau hier als Vorbild des Glaubens erscheint, ohne den leisesten Tadel offenbar. Können wir uns schon mal ein bisschen wundern. Und dann wird hier im Text auch noch aufs Heftigste gelogen. Ja, die waren hier, aber jetzt sind sie weg. Jagt ihnen nach. Außerdem geht es hier um Spionage. Und es geht, beschönigen wir das nicht, es geht um die Vorbereitung eines Überfalls. Es geht um Krieg. Menschen werden sterben. Und da bin ich jetzt also schon mal moralisch raus. Das ist für mich nicht akzeptabel, nicht entschuldbar. Und das Krasseste aber, jetzt stellen wir uns das mal vor, wir lesen das mit jüdischen Ohren, mit dem Wissen und den Vorstellungen damaliger Hörer, diese Frau ist eine Ungläubige, die ist eine Heidin, die weiß nichts von dem Gott Israels, die hat nie einen Tempel von innen gesehen, Gebote konnte die gar nicht halten, Opfer, Reinigungsrituale, Wissen über den Gott Israels, alles Fehlanzeige, ein paar Gerüchte, gepaart mit ihrer Klugheit, mit ihrem Mut. Und schon wird sie zur Heldin, zum Vorbild. Ist schon eigenartig. Und ganz krass wird es und auf die Spitze getrieben, diese Frau, die Hure Rahab, die am Untergang ihres eigenen Volkes beteiligt ist, die so gut lügen kann, die eine Heidin ist, definitiv nicht jüdischer Abstammung, diese Frau findet Eingang in den Stammbaum Jesu. Matthäus 1 nachzulesen. Sie wird die Mutter des Boas, dem Ehemann der Ruth. Von Abraham über den König David, über die Hure Rahab bis hin zu Jesus. Und Stammbäume, da geht es nicht so sehr um die Historie und die unbestreitbaren Fakten. Es geht darum, es gibt einen roten Faden in der Geschichte. Gott segnet von Generation zu Generation. Und dieser Faden zieht sich durch und spart zweifelhafte Personen nicht aus. Er macht um Sünde und Unmoral nicht den größtmöglichen Bogen. Er umfasst Menschen und Situationen, die uns vielleicht den Kopf schütteln lassen, aber so kommt Gott zu seinem Ziel. Mag uns gefallen oder nicht, aber so steht es in der Bibel. Ich sprach am Anfang der Woche mit einem frommen Menschen über die Bibel und irgendwie kamen wir auf den heutigen Predigtext. Kein Mensch aus der Gemeinde, deswegen kann ich das erzählen. Auf dem Gesicht meines Gegenübers malte sich Erstaunen und am Ende großes Mitleid mit meiner Aufgabe, dass nun ausgerechnet so ein Text vorgeschlagen ist für die Bibel. Gott stehe dir bei, ich bete für dich, sagte er. Das ist gut. Eine Prostituierte im Predigtext. Ja, liebe Gemeinde, eine Hure im Stammbaum Jesu. Und vielleicht halten wir das schon mal als erstes fest. Der Text soll uns wohl eher nicht als Musterbeispiel für moralisches Verhalten dienen. Wie sollen wir leben? Und halten wir auch das fest, moralische Standards aus der Bibel ableiten, was ist das gute Leben, wie sollen wir es machen, was haben wir zu meiden? Solche Fragen, die kann man stellen und das ist aber weniger einfach zu beantworten, als viele tun. Da gibt es unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Vorstellungen von Sexualität, dem Wert des Lebens, dem Wert auch des Einzelnen im Vergleich zur Gemeinschaft. Was ist Heil? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Man kann biblische Texte nicht in jede beliebige Richtung hin befragen. Man muss schon schauen, was wollen sie uns sagen hier im Zusammenhang. Man kann nicht hier in den Text schauen und sagen, ach, Hurerei ist okay. Lüge, Mord, Unglaube ist ganz praktisch. Also wörtliche Auslegung der Schrift, super. Sowas verbietet sich von selbst. Ich glaube, wir ahnen das. Aber das scheint mir dann doch wichtig und ernst zu nehmen. Da ist was im Verhalten der Rahab, das ist vorbildlich. Das ist festzuhalten für spätere Generationen. Dessen soll man gedenken. Daran soll man Maß nehmen. Und das ist nicht das moralische Wohlverhalten. Machen wir uns klar, ein Mensch, der sich bemüht, alles zu meiden, was Sünde ist, der sich an den Geboten orientiert und einen Riesenbogen um alles Verbotene macht, der vorbildlich zu seiner Familie ist, ethisch einwandfrei, die wäre an diesem Tag nicht besonders hilfreich gewesen. Können wir das als Arbeitshypothese so mal gelten lassen? Einige müssen da vielleicht mit sich ringen. Das unanstößige Leben, der vorbildliche Lebenswandel, immer lieb, immer wohltemperiert und rechtschaffen, einwandfreie Moral, offenbar, so verstehe ich erstmal unseren Text, ist nicht das Höchste und Letzte. Jedenfalls nicht in jedem Fall. Wenn sich jemand bemüht, ein reines Leben zu führen, dann ist das wertvoll. Ein Leben, das möglichst umfassend Gott ehrt, sich auf seine Maßstäbe bezieht. Aber so ein Leben, und das zeigt unser Text, kann nicht nur aus Vermeiden bestehen, im Ausweichen, im Wegschauen vom Bösen, im sich fernhalten von der sogenannten Sünde, sondern es scheint, Gott fragt auch nach unserem Mut, nach der Tat, nach der Leidenschaft. Auch danach, sich, wenn es sein muss, mal die Finger schmutzig zu machen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer ist für viele von uns als Autor schöner Texte bekannt. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Wie wunderbar formuliert, wie tröstlich. Bonhoeffer war aber auch Spion. Er war Widerstandskämpfer. Er hat sich entschieden, sich für den Mord an Hitler einzusetzen und er war mitbeteiligt. Hat ja nicht geklappt, aber er war mitbeteiligt. Aus dem Gefängnis sind uns viele Briefe erhalten, weil Bonhoeffer am Anfang noch viele Freiheiten genießt und man kann gar nicht glauben, wie tief dieser Pfarrer verstrickt ist in den Widerstand. Als dann das Stauffenberg-Attentat fehlschlägt, kommt es sehr schnell heraus und das ist praktisch Bonhoeffers Todesurteil. In seinen Briefen an seinen Freund Eberhard Bethge schreibt Bonhoeffer: Wir Christen in Deutschland entdecken die Zivilcourage. Sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Bonhoeffer glaubt an einen Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Und er schreibt weiter: Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Gott ist es nicht schwerer, mit unseren Irrtümern, unserer Sünde fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Mich rühren diese Sätze, ausgesprochen von einem, der gerade spürt, was dann daraus werden kann, wenn man das wirklich versucht, verantwortlich handeln. Und der das Dilemma durchlebt, ich kann nicht nicht schuldig sein. Sich am Attentat beteiligen, da mache ich mich schuldig. Aber zusehen scheint mir das größere Unrecht zu sein. Und er kommt zu dem Schluss, Gott traut mir eine mündige Entscheidung zu. Er gebraucht meine verantwortliche Tat und aus dieser Überzeugung heraus handle ich. Gott sei mir gnädig. Und liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, eine ähnliche Haltung kennzeichnet die Frau in unserem Text. Bonhoeffer reflektiert viel darüber, darf man lügen, wenn die Polizei kommt und fragt, hast du einen Juden versteckt? Und er hält fest, das Unrecht, die Unwahrheit geht vom Staat aus und von der Polizei. Das Recht und die Wahrheit geht von dem aus, der das Leben schützt. Selbst dann, wenn der Wortlaut unwahr sein sollte. Lüge ist mehr als der gesprochene Wortlaut. Sie hat einen Kontext. Wahrheit ist nicht das Plappern vermeintlicher Richtigkeiten. Unsere Frau hier kennt Bonhoeffer nicht, aber sie handelt entsprechend. Sie schützt das Leben der Spione. Sie führt die Soldaten in die Irre. Sie macht sich schuldig an ihrem Volk um eines höheren Ziels willen, um des höchsten Selbst willen, wie sie selbst sagt. Der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf Erden. Da klingt immer noch eine gewisse Distanz mit. Sie biedert sich nicht an. Ist ja unser Gott, unser gemeinsamer Gott. Das traut sie sich gar nicht zu sagen. Es können ja nicht viel mehr als Gerüchte gewesen sein, die da über Israel und seinen Gott bei ihr angekommen sind. Sie weiß nicht viel, aber sie ist bereit zu handeln, ein Risiko einzugehen, ihr Leben zu riskieren, um letztlich ihr Leben zu retten. Ich denke, mit der gutbürgerlichen Brille auf der Nase kommen wir bei unserem Text nicht weit. Mit unserem Maßstab von Wahrheit und Lüge, Moral und Unmoral. Sünde in diesem Abschnitt, Vers für Vers. Aber das auch die Haltung des Mutes, der Tat, der Hingabe, der Bereitschaft umzudenken, neu zu denken, sich einzusetzen, dieser leidenschaftliche Glaube. Tatsächlich im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Hebräer 13. Durch den Glauben wurde Rahab gerettet. Das ist kein Glaube mit Bekenntnis, Taufe, Gemeinschaft, Gottesdienst, Geboten. Aber ein Glaube mit Mut, Hingabe, Einsatz, Überzeugung, Spontanität. Und offenbar schätzt Gott das. Gebraucht Gott solche Leute, lässt sie Urahnen Christi sein. Wo ist es für dich dran, ein leidenschaftliches Zeichen zu setzen? Wo sind wir gefragt? Unser Mut, unser Risiko, unser Schuldigwerden vielleicht sogar, weil der Weg der Sündlosigkeit, der Reinheit, die Hände in Unschuld waschen, nicht geht. Und es geht hier nicht um eine bestimmte Charakterstruktur, liebe Martina, für dich zum Trost gesagt. Es geht nicht darum, dass wir alle spontan sein müssen, draufgängerisch, mutig. Vielleicht ist schon viel gewonnen, wenn wir in der Leidenschaft anderer das Gute sehen können. Wenn wir Vertrauen, Bekenntnis und Verzicht nicht für das Einzige und Letzte und Höchste halten. Unser Text lädt uns ein, stürmisch und leidenschaftlich Gott zu vertrauen mit unserer Tat. Amen.